Oh ja, schön. Das wird eine interessante Predigt. Ich würde gerne mit uns beten. Wollt ihr mal aufstehen? Wir haben gerade gesungen vom Stehen im Glanz. Ich stehe schon im Glanz. Lieber Herr, so stehen wir hier im Gottesdienst. Du weißt, wie unsere Erwartungen so sind, groß oder klein. Wir wollen vor dir stehen. Wir sind hierher gekommen, weil wir sehnsüchtige Menschen sind, weil wir uns mit dem, wie es ist, nicht abfinden wollen, weil wir Erwartungen haben an dich. Und wir bitten dich, dass du uns konkret machst, wer du bist, uns mit einbeziehst in deine großen Pläne und dass du diesen Gottesdienst segnest an uns und anderen Menschen. Amen. Ja, es ist spannend, hier zu sein. Ihr wisst ja gar nicht, was ich immer sehe und wahrnehme und wie. Ich bin ja neu hier. Ihr kennt das ja schon alles, ne? Also, aber ich bin neu hier und dann habe ich mich gefragt und auch so, als ich so zum ersten Mal im Landesverband unterwegs war, was sagst denn du jetzt? Was? Also, ich meine, für euch ist das jeden Sonntag irgendwer ist da und predigt, ne? Es regnet, es schneit, es predigt. Wenn es schön war, dann freut man sich, dann geht auch vielleicht mal was mit, hat man ein gutes Gefühl. Wenn es nicht so schön war, ja, dann gut, sitzt man es halt ab. Habt ihr immer Kaffee? Ja, dann, ne, manchmal reicht das ja auch schon als Motivation. Aber für mich ist das anders, ja. Ich komme hierher und denke, jetzt hast du einmal die Möglichkeit, die in Köln-Mühlheim kennenzulernen. Die gehen dann nach Hause und sagen, ja, der Landesverband ist ja Mist oder irgendwas, ne. Deswegen überlegt man sich das gut. Also mit welcher Botschaft gehe ich da irgendwo hin? Und dann habe ich mich getröstet oder mich orientiert an Jesus. Was war denn so sein Thema? Was hat der denn so gesagt? Und dieser Text, den wir eben da gehört haben, das ist ein Text, den wir so von seiner ersten Predigt, ich weiß nicht, ob es die erste Predigt war in Nazareth, aber so wenigstens eine der ersten Predigten, das ist ein bisschen schief gegangen, schon gleich am Anfang. Also das ging nicht so richtig gut aus, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber Jesus hat da Folgendes gesagt. Er hat also die Schriftrolle, die man ihm gereicht hat, in die Hand genommen und dann überlegt, ja, was lese ich denen da jetzt so? Ne? Und dann hat er gelesen aus Jesaja Kapitel 61, der Geist des Herrn hat mich gesandt, die gute Nachricht den Armen zu sagen. Und den Gefangenen soll ich predigen, seid frei. Und den Blinden soll ich sagen, ihr könnt sehen. Und denen, die zerschlagen sind, ihr seid heil. Christen sagen ja mal ganz gern so, Gott liebt alle gleich. Gott hat keine Lieblingskinder, der liebt sie alle gleich. Hört ihr das ab und zu mal? Ist das so eine Verkündigung? Vielleicht kommt das ab und zu mal vor. Macht Jesus nicht. Macht er gar nicht. Also in dem Text, in den Jesus laut Lukas in seiner ersten Predigt, zumindest die erste, die da bei Lukas erwähnt ist, den Jesus da zugrunde legt, da ist die Rede von den Armen, von den Blinden, von den Gefangenen und den Zerschlagenen. Ich lade euch jetzt nicht ein, Hand zu heben, wer sich da von der Gruppe angesprochen fühlt, aber einige von uns sind dieser Zielgruppe näher als andere, das kann man wahrscheinlich so sagen. Und die sind von Jesus ausgesucht, um befreit zu werden, bejaht zu sein. Das Heil Gottes sollen die hören, die. Jesus ist parteiisch, der sagt nicht allen das Gleiche, der hat nicht für jeden die gleiche Sympathie, der bevorzugt einige. Und das leuchtet hier auf. Manche Menschen werden von Jesus bevorzugt. Die gehen vor. Ich mag das ja nicht. Also ich mag das nicht gerne. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich im Zug sitze, über die erste Klasse. Was soll das eigentlich? Ist das noch irgendwie zeitgemäß? Ich fahre jetzt gerade viel Zug und irgendwie ärgere ich mich immer. Neulich ist da der Zug, die Heizung ausgefallen, da war es noch ein bisschen kälter, in der ersten Klasse. Und dann kamen die alle zu uns. Da war was los. Ich habe nicht gelacht. Nur so. Ich bin noch nicht so weit mit meiner Heiligung. Als ich neu jetzt war im Ruhrgebiet, am ersten Wochenende, meine Frau hat gedacht, der soll das mal machen wie die Einheimischen, hat mich also verkuppelt mit Kumpels, vor denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie habe, so Kollegen, die gerne mal zum Fußball gehen. Wie man das hier halt so macht im Ruhrgebiet, so dachte meine Frau und ich gehe da auch wirklich ganz gerne hin. So, und jetzt hatte ich so eine Dauerkarte, war alles ganz schön beim VfL Bochum, ich darf das hier sagen, es war nicht beim FC. Und jetzt klappte was nicht mit der Dauerkarte. Und dann mussten wir uns da irgendwo anstellen, bei einer riesenlange Schlange, wo auch was nicht geklappt hat. Ich stehe da also jetzt mit der Dauerkarte und dann höre ich oben schon, jetzt singen die das Bochum-Lied schon. Ja? Die Liturgie ist jetzt schon so weit, dass sie bei der Hymne angekommen sind. Das wollte ich ja nun gerade miterleben. Ja? Aber so eine lange Schlange. Und rechts von uns, da gingen die alle so durch. Und ich sagte zu meinem Kumpel so, was ist denn da? Ja, das ist der VIP-Eingang. Da standen ganz viel Personal und die haben alle schön gelächelt und wir mussten uns da, ja, ich hatte keine VIP-Einladung, so, ne? Und Jesus hat offenbar auch so VIPs, very important persons, und da müssen wir ganz tapfer sein. Arme, Blinde, Gefangene, Zerschlagene. Die stehen da drauf, die gehen vor. Nach der Bibel gibt es zwei Gruppen, wo Jesus sagt, die bevorzuge ich. Einfach nur, wenn wir die Bibel ganz wörtlich nehmen. Das kann man wirklich ab und zu mal machen, ganz wörtlich nehmen. Zwei Gruppen, sagt Jesus, ihr geht bitte schon mal durch. Ihr werdet nicht kontrolliert, ihr müsst nichts vorzeigen. Die Kinder, euch gehört das Himmelreich, sagt Jesus, ohne jede Bedingung. Matthäus 19, Vers 14. Und dann die Armen. Freut euch, ihr Armen. Euch gehört das Himmelreich. Lukas 6, Vers 20. Die winkt er einfach durch. Der ist parteiisch. Ich möchte mit euch gern ein bisschen über dieses Himmelreich, was Jesus da den Leuten zuspricht, sprechen. Und ich habe vorhin so gehört, warte, wie elektrisiert. Oh, heute geht's ums Reich Gottes. Das ist ja, das war richtig zu spüren, wie aufgeregt. Nein, ich glaube, ihr habt da schon mal was von gehört. Aber bei Jesus ist wirklich das Reich Gottes, und damit hängt das vielleicht auch zusammen, dass ihr das schon mal gehört habt, das ist das Thema, das ist das Ding. 100-mal wird im Neuen Testament das Thema Reich Gottes entfaltet und in der Regel nicht mal ebenso mit einem Begriff, sondern länger und ausführlicher. Wenn du die Predigt von Jesus auf einen Begriff bringen willst, dann kommst du am Thema Reich Gottes nicht vorbei. Das ist so ungefähr das Thema von der Predigt von Jesus. Und wir haben jetzt die Zielgruppe gerade eben schon geklärt und vielleicht sind einige jetzt von uns ganz traurig, blind, nein, arm, auch nicht so, zerschlagen bin ich heute auch nicht, gefangen, vielleicht sind wir dann in der zweiten Klasse, da dürfen wir auch mitfahren. Vielleicht sind wir aber auch die, ich stelle mir eigentlich jeden Sonntag immer so vor wie ein bisschen so ein Erntedankfest. Habt ihr Erntedankfest schön gefeiert und euch klar gemacht, was ihr so alles habt an Gaben und was schön gelaufen ist? Und je mehr ihr da drauf legt, umso weniger seid ihr diejenigen, die sagt, ich bin der Empfänger des Reiches Gottes. Vielleicht seid ihr dann die, du hast das mit dem Bau gebracht, vom so ein Bild, ne? Ich stelle es mir noch ein bisschen dynamischer vor. Also ihr bringt was bei zum Reich Gottes und seid Teil dieser Bewegung, aber ihr seid vielleicht nicht nur rein die Empfänger. Vielleicht müssen wir gar nicht immer die Empfänger des Reiches Gottes sein, sondern die zu seiner Schönheit mit beitragen. Er bezieht uns ein, wenn das Reich Gottes Gestalt gewinnt. Und eine Sache müssen wir vielleicht in dem Zusammenhang klären. Reich Gottes, Himmelreich. Geht's da jetzt um den Himmel? Geht's ums Jenseits? Also geht's ums Dermaleinst? Was da, du hast ja auch so ein bisschen rumgedruckst, ne? So richtig klar war das ja auch nicht, ne? Ja. Also geht's da um den Himmel, das, was irgendwann mal kommt, wo wir gar nichts zu beitragen können? Oder ist das schon hier und jetzt? Wenn das so wäre, dass es um den Himmel geht, um das Dermaleinst, dann hätte Jesus gesagt in Seligpreisen, ihr Hungrigen, ist zwar echt ein bisschen doof, dass ihr nichts zu essen habt, schade, aber im Himmel, also noch ein paar Jahre durchhalten, bisschen Hunger und dann wird der Tisch reich gedeckt sein. Ihr Gefangenen, ja, ich weiß, ist nicht so schön im Gefängnis, aber später, da seid ihr dann frei. Ist interessant, dass Jesus das hier aber in unserem Text nicht so macht, sondern dass er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen erfüllt und euren Ohren erfüllt. Für Jesus ist das Reich Gottes, das Himmelreich, egal wie wir es nennen. Matthäus sagt aus Respekt vor dem Gottesnamen über Himmelreich und die anderen sagen Reich Gottes. Für Jesus ist das Himmelreich nichts oder nicht nur das, was irgendwann mal kommt. Und als manche spekulieren und sagen, wann kommt denn das Reich Gottes, wann ist es denn soweit? Und sie deuten die Zeichen der Zeit, es gibt ja überall so Spezialisten, die dann die Zeitung lesen und sie und dann irgendwelche Personen und Geschehnisse deuten, wann kommt nun die Apokalypse und so. Und da sagt Jesus, ich deute euch mal die Zeit. Jetzt ist das Reich Gottes. Das Himmelreich ist mitten unter euch, sagt er, Lukas 17. Schon jetzt, in meiner Person, in meinem Tun, in meiner Predigt. Ja, haben bestimmt manche so gedacht, wie dein Professor da. Gut, finden wir ja auch in der Bibel, dass es solche Reaktionen gab. Aber Jesus lässt sich davon nicht abbringen. Jesus redet schon auch davon, einen Platz im Himmel haben am Ende der Zeiten, aber ehrlich gesagt ziemlich selten. Viel, viel häufiger geht's um die Erfüllung, die bereits jetzt beginnt. Vor euren Augen erfüllt sich das. Seht auf mich und diese Versprechen werden lebendig, werden konkret, werden anschaulich. Das hat nicht allen gefallen, habe ich ja eben schon angedeutet. Das ist nicht gut ausgegangen, diese Predigt. Das mögen Leute nicht, wenn ihre Theologie in Frage gestellt wird. Das mögen Menschen auch nicht, wenn sie auf den zweiten Platz geschoben werden oder den dritten Platz. Das mögen sie nicht. Und deswegen haben sie Jesus vertrieben und wollten ihn erstmal umbringen. Aber Jesus hat nicht aufgehört, davon zu reden. Das ist irgendwie seine schönste Botschaft. Immer wieder hat er sie ausgemalt. Und er hat sie nicht nur in Begriffen erklärt, sondern er hat sie ausgemalt in Bildern. Nicht nur in Worten, so und so ist das. Sondern entweder er hat selber nicht richtig verstanden oder er wollte gerne, dass die Leute nicht nur vier geistliche Gesetze mitnehmen, sondern dass sie in einem Bild leben, dass ihr Herz berührt wird, dass sie Stück für Stück in einer Wirklichkeit leben. Deshalb diese vielen Bilder. So, und jetzt gucken wir rein in einen Abschnitt, wo wir Jesus etwas ablauschen wollen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr verstehen können vom Reich Gottes. Und ich lese uns da aus dem 13. Kapitel von Lukas, oder vielleicht will mal irgendjemand anders von euch lesen. Wollen wir es mal ein bisschen interaktiver machen? Will mal jemand von euch lesen? Seid ihr so spontan? Du?
Da sprach er, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war.
Dankeschön. Das Reich Gottes, das kann man sich mal eben klar machen, das ist ein Begriff, den kennt man außerhalb von Israel überhaupt gar nicht. Wenn du einen Römer fragst, oh, das Reich Gottes kommt, dann guckt er dich an mit großen Augen. Ich kenne zwar das Reich unseres Kaisers und das ist ziemlich groß, da gehört fast die ganze Welt zu, aber Reich Gottes, was ist das? Wenn du einen Griechen fragst, wenn du irgendeinen Menschen außerhalb Israels fragst, das kennt keiner. Und selbst in Israel, lies mal die 5 Bücher Mose, stößt du da nicht drauf, lies die Königebücher, lies die Propheten, die frühen Propheten, findest du überhaupt gar nicht. Aber Jesus ist ja ein Bibelleser. Und er hat diesen Begriff den Propheten, den späten Propheten abgelauscht. Der Begriff Reich Gottes ist nämlich aufgekommen in einer Zeit, als alles kaputt war, als Jerusalem in Schutt und Asche lag, als der Tempel zerstört worden war, als die babylonische Kriegsmaschine mal quer durchs ganze Land gefegt ist und sie hatten den Tempel zerstört und sie hatten die 10 Gebote kaputt gemacht und sie hatten den Tempelschatz geplündert und alles, worauf Gottes Verheißungen gelegen hatten, wo er gesagt hat, da passe ich auf euch auf, alles war kaputt. Und normalerweise ist eine Religion jetzt am Ende, die kannst du den Hasen geben. Diesen Gott brauchst du nicht, der hat gerade bewiesen, der funktioniert nicht. Religionen sind an dieser Stelle am Ende. Aber in Israel ist was Interessantes passiert. Die Propheten fingen an, von der Königsherrschaft Gottes zu sprechen. Sie entsteht jetzt bei Hesekiel, Jeremia, Daniel und bei den Propheten dieser Zeit. Das Reich Gottes ist ein Begriff aus der Katastrophe heraus. Wenn du nichts siehst, wenn alles zerbrochen ist, wenn du glaubst, da ist niemand, da ist keiner, der hört, da ist kein Gott, der hilft, dann sing das Lied des göttlichen Königs, dann lass das Lied der Hoffnung erklingen. Trotze es der Wirklichkeit ab und versuch, dein Herz daran zu gewöhnen. Gott ist König, Gott wirkt, Gott kann und Gott wird und Gott tut es schon jetzt. Aber wie, wo, wie kann man sich das vorstellen? Nochmal, wie Jesus uns das erläutert, du hast schon so schön vorgelesen, Da sprach er, wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll man es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn. Es ein Mensch nahm, warf es in seinen Garten und es wuchs. Und es wurde ein Baum und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt mal ein kleines bisschen empört. Wenn nicht, dann möchte ich eure Empörung, ich möchte, dass ihr mal auf diese Spur kommen, weil das wäre sehr angemessen. Wir müssen es mal eben klar machen. Jesus wirft die Frage auf, wollt ihr mal wissen, wer Gott ist? Soll ich euch mal zeigen, wie Gott wirkt? Seid ihr so ein bisschen neugierig? Der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wollt ihr mehr über ihn wissen? Ich hoffe, ihr denkt jetzt ein bisschen, ach ja, wäre eigentlich ganz schön. So, also ich glaube, so die mehr Begeisterung kriege ich jetzt hier nicht an der Stelle. Also mehr, gut, okay. So, jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das jetzt, für euch wäre das neu, ja? Ich hätte euch das jetzt so gesagt. Ihr wisst nicht, am Ende fängt er mit dem Reich Gottes und so. Nee, das ist jetzt für euch neu. Ich stelle wirklich, ich knüpfe an diese Frage. Willst du wissen, wie Gott ist? Wie er wirkt? So, und jetzt denkst du, ja, oh, gerne. So, und jetzt fange ich hier an. Du, ich habe da sowas mitgebracht. Oh, nee, ist noch kleiner. Weißt du, wie groß so ein Senfkorn ist? Wissen wir alle, ne? Ey, das passt unter einen Fingernagel. Neulich hatte jemand ein Senfkorn mit dabei und das ist mir runtergefallen. Ich habe das Reich Gottes nicht gefunden. Ich konnte das gar nicht jetzt so veranschaulichen. So ist Gott. Ey, du stell dir jetzt mal vor, den Trommelwirbel. Oh, ich erkläre euch, wer Gott ist. Ein Senfkorn. Das ist, das guckst du nicht an und sagst, oh wow, es muss einen Gott geben. So ist das nicht. Krümelteig ist auch nicht so richtig spannend. Jetzt hört aber mal die gute Nachricht, die darin steckt. Nach der ersten Empörung, nach der Verunsicherung, was soll das? Da hört die gute Nachricht. Das Kleine aber hat Kraft. Jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ich kenne aus Köln den Dom. Jeder in Deutschland kennt den. Köln-Mühlheim, eure Gemeinde. Ich bin jetzt eben mit dem Bahnhof nach Köln-Mühlheim gefahren. Ich dachte, dass da so ein paar Cheerleader mich da in Empfang nehmen würden, vielleicht so. Du hast mich gestern noch angeschrieben und gesagt, es gibt keine Parkplätze. Ne? Da habe ich gedacht, oh, hohoho, ah, kommt. Nee, habe ich nicht gedacht. Das liegt aber auch nicht an euch. Ich bin jetzt an ein paar Kirchen vorbeigegangen. Bei den Bäckern, da waren lange Schlangen. Bei den Kirchen nicht. Köln ist ja die wievieltgrößte Stadt von Deutschland, wisst ihr es? Auf Platz 4, ne? Weiß man, als Kölner weiß man das, ne? Mit weitem Abstand vor Frankfurt, die dann irgendwann kommen. Und die haben ja unter 1 Million, ist ja lächerlich. Ja? Jetzt muss ich mal sagen, und jetzt hier so? Sind anderen Kirchen auch nicht besser, ja? Also ich bin jetzt nicht so beeindruckt. Ihr? Jesus holt uns ab in unserer Realität. So ist das erstmal. Und dabei sagt er jetzt aber nicht nur, das Reich Gottes ist klein, das kannst du halt übersehen, schade. Ist echt schade, mehr geht halt nicht. So ist er halt, der liebe Gott. Man kann ihn halt auch mal übersehen. Sondern Jesus sagt, ja, klein, aber lass dich nicht täuschen. Kleines Senfkorn, aber mit unglaublichem Potenzial. Unfassbare Kraft. Das kann den Boden aufsprengen. Das zeigt seine Triebe. Und das wächst der Sonne entgegen. Und irgendwann zwitschern da Vögel drin. Da kannst du nur staunen. Oder der Teig. So viel Mehl, so ein Bottich voller Wasser und Mehl und so ein bisschen Sauerteig machst du da rein. Das ganz wenige durchsäuert das ganz viele. Guck und staune. Das ist das Gemeinsame dieser beiden Geschichten. Klein fängt's an, such doch gar nicht nach dem Großen, nach dem Gewaltigen, wenn du das Reich Gottes suchst. Da brauchst du nicht nach Erfolg fragen, nach Gewinn, nach dem, was schon von ganz alleine beeindruckt. Nee, halt mal nach dem Kleinen Ausschau, weil da kommt was draus hervor. Vertrau der Dynamik des Unscheinbaren. Das haben diese beiden Geschichten gemeinsam. Und wenn wir das verstanden haben, so ein bisschen versucht haben, unser Herz daran zu gewöhnen, dann möchte ich zum Schluss noch darauf schauen, worin diese beiden Geschichten sich unterscheiden. Denn wir haben hier ein Doppelgleichnis. Da gibt es gar nicht so ganz viele von bei Jesus. Aber wenn der eine doppelte Geschichte erzählt zu einer Sache, so ein Doppelgleichnis, dann ist es zum Ersten, das Thema ist mir echt wichtig. Jetzt hört mal zu, das ist jetzt fett gedruckt. Jetzt mal bitte alle aufwachen. Das ist mir wichtig. Jetzt erzähle ich euch gleich zwei Geschichten zur gleichen Sache. Und das eine Bild muss ergänzt werden. Vielleicht ist eben kein Bild eingefallen, das alles vollkommen ausdrückt, aber diese beiden Bilder sollen sich unterscheiden und sie sollen sich ergänzen. Zwei Geschichten zu einer Sache, ein wichtiges Thema. Ein Bild ist nicht genug. Beiden Bildern gemeinsam, wir haben es gesagt, die klingen erstmal beide nicht so großartig, die Sachen. Das Senfkorn, das du siehst, da denkst du nicht, wow, es muss einen Gott geben und so ein paar Krümel Sauerteig auch nicht. Aber täusch dich nicht, beidem wohnt eine Kraft inne. Aber jetzt, worin unterscheiden sich diese Bilder? Warum reicht Jesus nicht ein Bild? Wäre doch genug. Das Reich Gottes kannst du manchmal übersehen, ist klein, aber das hat eine Kraft. Reicht doch. Ich glaube, der Unterschied ist unfassbar wichtig. Für euch hier in der Gemeinde, für uns im Landesverband, für uns als Christenheit überhaupt. Das Wachsen des Senfkorns, das kannst du sehen. Wenn der Sauerteig seinen Job gemacht hast, siehst du nichts. Vom Senfkorn, wenn das gewachsen ist, da kannst du ernten. Neue Senfkörner, die normale Senfpflanze, das dauert ja nur ein paar Monate. Aber dann kannst du davon ernten. Der Baum, der braucht ein bisschen länger, aber dann hast du was zum Anfassen, zum Festhalten. Beim Sauerteig dagegen, das kriegst du nicht auseinandergehalten. Zeig mir mal so einen Bottich, wo der so gequollen ist und zeig mir jetzt mal die Moleküle vom Sauerteig. Vom ursprünglichen. Oder beim Essen. Ah, jetzt habe ich ein Stück Sauerteig gerade im Mund. Ja, das kriegst du nicht hin. Das ist total ineinander aufgegangen, total verbunden. Und es ist nichts zu sehen vom Sauerteig. Vögel in den Zweigen, die kann ich dir zeigen. Die hörst du zwitschern. Bäume, Verästelungen, kannst du alles sehen an Senfkornbaum. Unten wahrscheinlich sind die Wurzeln und da kommt der Stamm. Das gewinnt Struktur. Im Sauerteig? Kannst du das überhaupt gar nicht mehr? Wo kommt der Sauerteig her im Brot? Hat jemand jetzt schon mal so ein Sauerteigbrot gebacken? Nur einer? Ah, ja, so ein paar, ne? Ja, also schmeckt oder schmeckt nicht, aber jetzt hinterher kannst du nicht mehr sagen. Du kannst nur sagen, ja, hat funktioniert. Schmeckt. Aber du kannst es nicht mehr auseinanderhalten. Übertragen auf das Reich Gottes und eine Gemeinde, ich glaube, dass es da ganz ähnlich ist. Und dass es auch immer wieder diese beiden Aspekte gibt, weshalb Jesus uns auch zwei Geschichten erzählt. Du kannst die Gründung einer Gemeinde beschreiben. Wann ist das Gründungsdatum dieser Gemeinde? Na? 19. Sagst du jetzt einfach so, ja? Gibt keinen Widerspruch. Nee, 1919. Gut. So, und jetzt könnten wir jetzt durchgehen, wie viele Mitglieder hatte die Gemeinde zu Höchstzeiten, wie groß ist euer Gottesdienstbesuch, wie viel Gruppen habt ihr, was habt ihr, wie viel Fächer habt ihr da hinten? Du kannst eine ganze Menge, oder euren Haushalt kann man auch zählen und viele Dinge, wie viele Stühle stehen hier. Es gibt ein paar Dinge, die kannst du zählen. Und das ist diese Dimension des Senfkorns. Ja, da kannst du was hinterher sehen, da gibt's Strukturen. Und das kannst du wahrnehmen. Und es gibt diese andere Dimension des Reiches Gottes, da siehst du nichts. Der Sauerteig wird mit Mehl und Wasser vermengt und dann ist der Sauerteig weg. Ja, denn da denkt man, den gibt's gar nicht mehr, weil man gar nichts mehr sieht. Aber der ist da irgendwo drin und er ist eins geworden mit dem Teig. Der Senfkornbaum und seine Umgebung, das kannst du unterscheiden. Der Sauerteig geht richtig unter. Der wird überwältigt, vermengt, der gibt sich ganz rein. Das ist seine Aufgabe, dafür ist er da, im Ganzen des Teiges aufzugehen. Ja, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, ganz und gar. Jetzt kannst du beim besten Willen nicht mehr erkennen, wenn du den Teig siehst, ja, wo ist denn der Sauerteig und wo nicht? Und das ist wohl nach meiner Überzeugung etwas, was Jesus uns mit diesem Bild zeigen will. Du kannst die Gruppen einer Gemeinde zeigen, Gottesdienstbesucher kannst du zählen, waren vor der Pandemie ein paar mehr als hinterher. Das merken jetzt alle Gemeinden so. Struktur ist gut und welche Angebote helfen, da mache ich mir viel Gedanken drüber und sitze da in meinem Büro, das kannst du auch alles sehen. In der Liebigstraße 7 kann man alles sehen. Aber wenn dabei was rauskommt, kannst du nicht immer was sehen. Wir können nach Strukturen fragen. Wo können wir Strukturen verbessern? Was können wir machen? Macht ihr offenbar auch gleich im Forum. Was können wir machen mit diesem Korn, was wir haben? Wie kann das möglichst Gestalt gewinnen? Ist super. Aber lasst uns nie, aber auch bitte niemals vergessen, wie selbstlos das Evangelium sein kann. Sprecht von der Liebe Gottes, auch wenn sich kein einziger der Gemeinde anschließt. Verbündet euch mit denen, die auch Liebe konkret machen wollen. Arbeitet mit ihnen zusammen. Und wenn einige sagen, ja, aber wo ist denn die Frucht? Was bringt denn das? Was bringt das denn für uns als Gemeinde? Wann wird denn das Becken hier mal endlich wieder gefüllt? Ist auch etwas, was man sehen kann. Dann sagt, der Sauerteig bringt keine Frucht. Der Sauerteig hat keinen Output. Seine Bestimmung ist es, selbstlos aufzugehen, sich aufzulösen, einen Beitrag zu leisten, den niemand sieht, der aber Wirkung hat. Ein Baum hat immer seine Lebenszeit. Ich habe schon Gemeinden sterben sehen. Dann ist sozusagen deren Lebensdauer auch beendet. Aber das Korn hat immer Kraft. Das sagt nichts über die Wirkkraft dessen aus, die uns erfüllt. Und in dieser Balance segne euch Gott. Mitwirken am Sichtbaren, erlebt, wie Gottes Liebe Gestalt gewinnt, Menschen verändert und wunderbar, wenn sich das zeigt. Aber macht euer Tun nicht abhängig davon, lohnt sich das? Zeigt sich da was? Nützt das? Das Reich Gottes kann sehr selbstlos sein. Und dem sollen wir genauso Ausdruck verleihen wie dem, was man sehen und zählen kann. Jesus sagt, trachtet nach dem Reich Gottes. Streckt euch danach aus. Nach der Gerechtigkeit, nach dem Guten. Das will Gott von ganzem Herzen. Und alles andere überlasst ihm. Amen.